Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Darf ich fragen, wer von euch ist alles hier in den Ferien in Frutigen? Wo sind die Feriengäste? Herzlich willkommen. An euch habe ich letzte Woche besonders gedacht. Ich hatte so meine Zeit mit Gott und habe mit ihm über heute Morgen gesprochen. Und er hat immer mit mir auf Hochdeutsch gesprochen. Und ich habe gesagt, normalerweise spricht er zu mir entweder in Berndeutsch oder wenn es ganz deutlich sein muss in Englisch, dann merke ich es, dass es nicht von mir ist. Das ist so meine Eigenart, keine Ahnung. Genau, aber dann war es Hochdeutsch und habe ich gesagt, Jesus, warum sprichst du Hochdeutsch heute? Und dann plötzlich wurde mir bewusst, Sonntag ist in der Pfimi und es ist Juli und da sind sicher viele von den Ferien da und ich muss dann in Hochdeutsch predigen. Und das hat mich echt berührt und ich möchte jetzt zusprechen, besonders euch Feriengästen, aber euch allen, die heute hier seid. Jesus kümmert sich um euch. Er kümmert sich echt. Es ist ihm wirklich wichtig, euch auch zu sagen, er liebt euch. Er hat gewusst, dass ihr heute da seid. Er hat gewusst, was ihr heute braucht. Und er möchte euch heute begegnen. Und ich möchte beten jetzt nochmal, dass der Heilige Geist kommt und uns an Leib, Seele und Geist erfrischt. Ist gut? Vielleicht kannst du deine Hände ausstrecken oder dein Herz öffnen und sagen, Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir sind hungrige Kinder, wie kleine Vögel, strecken wir unseren Mund auf und sagen, nähre uns heute Morgen. Füll unseren Geist, Heiliger Geist, erfrische uns, erfüll uns an unserem ganzen Sein. Gib uns das, was wir brauchen, damit wir als deine Kinder unterwegs sein können. Hier in den Ferien, hier zu Hause, im Alltag, in der Arbeit, wo auch immer, Jesus. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für die Erfrischung, Jesus. Ich danke dir, dass du die Müden heute ganz neu wach machst, ganz neu stärkst und erquickst und erfrischst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte gerne über ein Thema sprechen, das gar nicht so ferienlike ist, und zwar über Nachfolge. Das tönt oft dann so ein bisschen streng und anstrengend und nicht so relaxed. Aber irgendwo wurde mir das so ganz stark aufs Herz gelegt für heute Morgen, weil ich glaube, dass der Vater im Himmel eine Sehnsucht hat, dass hier in der Region, in der Schweiz, überall auf der Welt, seine Kinder als seine Nachfolger unterwegs sind. Dass wir nicht nur Menschen sind, die irgendwie ein Ticket haben und sagen, ich habe mich mal bekehrt, ich habe verstanden, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ich habe zu dem Ja gesagt, vielen Dank, merci und Amen, habe das Billet der Versöhnung in den Sack gesteckt und gesagt, jetzt komme ich in den Himmel und das reicht. Sondern der Vater wünscht sich, dass aus dieser Begegnung mit dem Kreuz, aus dieser Begegnung mit dem Christus, der sich für uns gegeben hat, dass da eine Nachfolgerschaft hervorkommt, die dasselbe tut wie er. Die hinausgeht, um andere Menschen auch ans Kreuz zu führen. Und ich glaube, der Vater ist nicht fertig mit unserer Region. Tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Der Vater hat noch einen Auftrag für uns. Und ich möchte gerne darum mit euch heute etwas anschauen. Die eine Bibel dabei haben auf dem Handy, so können nachschlagen. Meine PowerPoint funktioniert nicht. Format passt irgendwie nicht hier. Genau, das ist dann Synchronisationsschwierigkeiten, FMG und Pfimi oder so. Nein, Apple ist ein Problem. Genau. Daher könnt ihr euch die PowerPoint heute selber machen, eure Fantasie brauchen. Lukas, Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Vorher, in Kapitel 9 ist beschrieben, wie Jesus die 12 aussendet. Sie tun Wunder, sie heilen Menschen und so weiter. Sie predigten, heilten an allen Orten. Jesus hat dann die 5000 gespiesen. Unglaubliches Wunder. Und dann kommt das Bekenntnis von Petrus. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, also der erste richtig gläubige Jude, der Petrus so. Und dann ab Vers 23 kommt etwas direkt im Anschluss, was Jesus ihnen sagt. Und er sagt, dann sagte er zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Denn was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und sich selbst verlöre oder Schaden an sich nehme? Denn wer sich meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Jetzt heute Morgen möchte ich nicht darüber sprechen, was Nachfolge bringt, sondern darüber, was Jesus hier sagt, was Nachfolge ist. Okay? Und zwar das Erste, was mir so auffällt hier, dass er sagt, oder dass da steht, er sagte es zu ihnen allen. Jesus geht da nicht an die Hecken und Zäune und sagt den verlorenen Schafen, ihr müsst mir jetzt nachfolgen, sondern er spricht hier besonders zu den Frommen, zu denen, die schon mit ihm unterwegs waren, zu denen, die Wunder und Zeichen getan haben, die ausgesendet waren, zu denen, zu dem Petrus, der da rechtgläubig war und das richtige Christusbekenntnis von sich geben konnte. Zu diesem hat er gesprochen, zu ihnen allen, auch zu dir und mir heute Morgen. Er spricht zu allen. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, sagt, ja, aber Jesus, ich habe gerade die richtige Theologie von mir gegeben, ich folge dir doch schon nach. Nein, richtige Theologie haben ist noch nicht Nachfolge. Jesus, wir haben Wunder getan. Ja, aber nur Wunder tun ist noch nicht Nachfolge. Das gehört dazu, aber es ist nicht Nachfolge abgeschlossen. Darum sagt er, wer mir nachfolgen will, und er betont dieses Will, und sagst du schön, weißt du, das ist keine Pflicht. Das ist total freiwillig. Du kannst jetzt wieder rausgehen und sagen, das ist nichts für mich. So. Aber er lädt uns ein, alle, die wir diese Kraft des Kreuzes, diese unglaubliche Kraft der Gnade Gottes, diese Liebe des Vaters geschmeckt haben, die wir geschmeckt haben, wie gut dieser Vater ist. Gut und gut und gut, durch und durch gut, so gut, dass es nichts Besseres gibt. Dieser Vater, der seinen Sohn gibt für uns, die wir das geschmeckt haben, die lädt er ein und sagt, komm in meine Nachfolge. Weil wenn wir das geschmeckt haben, wie gut er ist, dann wollen wir doch nichts anderes als diesem Jesus nachfolgen. Und wenn wir Mühe haben, sagen, ja, will ich das überhaupt, das bringt es mir und muss ich das tun, dann ist es doch ein kleiner Hinweis darauf, dass unser Herz von dieser Gnade und Liebe des Vaters irgendwie abgewichen ist, sich ablenken lassen hat. Aber wenn wir darauf fokussiert sind und uns bewusst sind, wie sehr dieser Vater uns liebt, dann wollen wir doch das eigentlich, oder? Dann wollen wir doch diesem Jesus nachfolgen. Und Jesus, ich bete für uns alle, die wir Menschen sind, in einer Zeit leben, wo so vieles um unsere Gedanken kämpft, wo so vieles um unsere Aufmerksamkeit, wo so vieles um unser Herz kämpft, dass du uns immer wieder unseren Fokus auf dich richtest, damit wir wollen. Damit wir wirklich wollen. Ich danke dir, dass du auch jede Person hier drin, die einen religiösen Druck verspürt, diesen Druck wegbrichst und ganz neu Gnade freisetzt in diesem Moment, Jesus. Wo Menschen sich religiös unwichtig, unwürdig, unheilig fühlen, danken, dass du kommst mit deiner Gnade, Jesus. Da ist Freiheit und Gnade drin. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wie sieht nun diese Nachfolge aus von Jesus? Das sind eigentlich drei einfache, total einfache Dinge. Er sagt, das Erste, wer mir nachfolgen will, erstens, der verleugne sich selbst. Total untrendiges Wort in unserer Zeit, oder wo jeder sich selbst verwirklichen will. Wo ein Riesenrun drauf ist, möglichst groß rauszukommen, möglichst gut dazustehen, möglichst viel für sich reinzuholen, setzt Jesus einen Gegentrend und sagt, der verleugne sich selbst. Weißt du, dieses Wort, das Aparneomai, das heißt, sich etwas ablehnen, sich von etwas enthalten, etwas verneinen, sich von etwas distanzieren oder sogar jemanden enteignen, heißt es, sich selbst verleugnen, heißt, du enteignest dich selbst. Mein Vater wurde enteignet von der Bahn, als die Bahn da die neue Linie durchgebaut hat. Es ist nicht so wie früher, dass man nur einen Franken gekriegt hat, so, der hat auch was gekriegt dafür, aber er wurde enteignet. Und was dir genommen wird, das ist dann nicht mehr dir. Das ist dann weg. Sein Geschäft war dann wirklich weg. Und nicht noch ein bisschen da, das war weg. Und wenn wir die Gnade von Jesus erleben, wenn wir uns ihm in seine Arme werfen, dann heißt Nachfolge auch, wir enteignen uns selbst ihm gegenüber. Paulus hat es ganz schön ausgedrückt, wo er sagt in Galater 2,20, sagt er, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe in dieser Hülle, in diesem Fleisch, in diesem Zelt, in diesem baufälligen Gerüst da, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das heißt, da hat ein anderer die Regie übernommen, da hat ein anderer das Ruder übernommen, da ist ein anderer jetzt Kapitän. Jesus ist nicht mehr mein Beifahrer. Er sitzt nicht auf der Rückbank und sagt links, rechts. Er ist mein Steuermann. Ich habe ihm die Regie überlassen. Das heißt Enteignung. Das heißt, ich lebe nicht mehr für mich, sondern für ihn. Schwierig, auch immer herauszufinden für uns als reiche Menschen in dieser Welt, die wir so viel haben, wie gehen wir damit um? Darum sagt Jesus, für die Reichen ist es ganz, ganz schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Das ist ein schwieriger Weg, das stimmt. Aber er traut uns das zu, dass wir das schaffen. Also er sagt, er verleugne sich selbst. Aber Selbstverleugnung heißt nicht nur sich selber enteignen, sondern auch sich selber verleugnen. Ich möchte dir das darstellen. Paulus hat auch ein anderes tolles Bild gebracht, nämlich in Römer 6,11 sagt er, haltet euch der Sünde und Leidenschaft gegenüber für tot. Ich zeige euch das mal. Pascal, ich habe ihn gefragt, ob er heute sein schauspielerisches Talent zeigen würde. Genau, ich habe ihm schon gesagt, was er machen muss. Ich habe ihm gesagt, du musst heute einen Toten spielen. So, spiel mal tot. Gut. Ist das okay so? Könnt ihr? Gut. Jetzt bin ich zum Beispiel eine Versuchung. Ich sage, Pascal, nimm das, ob es dir nicht gehört. Okay. Pascal, sag jemandem etwas Falsches. Pask, ach, das sieht niemand, kannst du gleich machen. Sorry, ich bin auf Berndeutsch gewechselt. Die Versuchung kommt immer auf Berndeutsch. Gut. Oder so. Gut. Oder lügen über uns selber. Pascal, du genügst nicht vor Gott. Was du tust, reicht nicht. Gott ist nicht zufrieden mit dir. Du bist zu wenig. Du bist zu unheilig. Würdest du mehr beten, hätte Gott mehr Freude an dir. Pascal, schon wieder nicht Bibel gelesen. Pfui, 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 pfui. Wie reagiert ein Toter auf all diese Dinge? Das ist einfach so einfach, einfach nicht. Unglaubliches Talent, Basque, du darfst wieder aufstehen. Merci vielmal. Einmal hast du kurz geblinzt. Genau. Eigentlich ist es so simpel, aber es braucht ganz viel Selbstdisziplin. Und ich habe immer wieder die Versuchung in mir, wenn Dinge an mich herangetragen werden, sei es Sünde, sei es Dinge, die nicht gut sind, mir nicht gut tun, anderen nicht gut tun oder einfach nicht dran sind. Das muss nicht mal mit Sünde zu tun haben. Dinge, die ich an mich reißen will und für mich etwas haben will, was nicht dran ist. So. Neige ich dann dazu, dagegen zu kämpfen? Und zu beten und zu proklamieren und zu widerstehen und mit Kraft. Und es geht immer einen Moment gut. Du hast schlechte Gedanken über Menschen und die gehen weg, die Gedanken, und du vertreibst die Dinge und blablabla. Aber der Punkt und das Geheimnis drin besteht in dieser Selbstverleugnung. Haltet euch für tot. Selbstverleugnung heißt nicht, ich verleugne, dass ich umkämpft bin. Selbstverleugnung heißt auch nicht, ich verleugne, wenn ich Fehler mache. Das ist dann Heuchelei. Das ist dann auch eine Gefahr. Selbstverleugnung heißt, obwohl ich umkämpft bin, obwohl ich umschwärmt bin von Schlangen, obwohl Schwierigkeiten da sind, ich halte mich für tot, diesen Dingen. Das heißt Selbstverleugnung. Ich weiß, dass eine Stimme, die sagt dies oder das oder dieses. Aber ich halte mich für tot. Das ist so entspannte Nachfolge. Das ist Nachfolge aus der Gnade von Jesus, zu wissen, Jesus, das ist dein Kampf. Ich mache nur kurz. Das ist so entspannt eigentlich. Das ganze Geheimnis von einem geistlichen Kampf. Das ist geistliche Kampfführung pur. Das ist ein guter Trick, oder? Gut, der verleugne sich selbst. Und die Sünde, die mag kräftig schreien, die mag an dir ziehen, an dir rütteln, dich regelmäßig bedrängen. Und Paulus sagt, halte dich einfach tot. Und irgendwann wird es dir zu blöd. Und ich habe so viel Sieg in diesem Verhalten erlebt, in dieser Taktik. Hammer. Gut. Und wichtig, vielleicht nimmst du diese Dinge wahr und merkst, die kommen viel zu häufig. Es ist auch gut, mit Menschen darüber zu sprechen. Selbstverleugnung heißt nicht so zu tun, als wären sie nicht da. Das ist mir wirklich wichtig. Lass uns transparent sein. Sagen, hey, als Toter werde ich oft bedrängt von so einer Stimme, die nicht gut ist. Sag das Freunden. Lass uns darüber ehrlich sein. Aber demgegenüber sind wir tot. Gut. Das ist so der erste Punkt von Jesus, wo er sagt, Selbstverleugnung, der verleugne sich selbst. Der zweite Punkt von Nachfolge ist dann ein anderes, er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Wir haben dieses Kreuz hier. Finde ich ein spannendes Bild. Das Jesus uns da gibt. Er spricht nicht davon, dass wir sein Kreuz auf uns nehmen sollen, sondern nur unser Kreuz. Das ist schon mal beruhigend. Unser Kreuz ist zum Glück etwas kleiner als das von Jesus. Er hatte diesen göttlichen Auftrag, Menschen zu retten. Er hatte diesen göttlichen Auftrag, die Welt mit Gott zu versöhnen. Das können wir nicht tun. Dieses Kreuz ist uns zu groß und zu schwer. Aber jeder von uns, jede Person, Mann und Frau, jeder, der heute hier sitzt und nicht da ist, jeder hat diesen göttlichen Kernauftrag. Dafür steht dieses Kreuz als Symbol. Ein Auftrag, wieso, dass du heute noch hier bist, obwohl du an Jesus gläubig geworden bist, obwohl du gerettet worden bist, obwohl Jesus dich angenommen hat und du ewiges Leben hast. Warum lebst du noch? Weil du noch ein Kreuz zu tragen hast auf dieser Welt. Weil du noch einen Auftrag zu tun hast auf dieser Welt. Weil Gott noch etwas vorhat mit dir, in deinem Leben, durch dich, mit dir und trotz dir. Da liegt noch ein Kreuz auf deinem Weg. Und Jesus sagt, wir sollen es aufheben. Das heißt nicht, er stellt es vor uns und wir laufen auch rein und sagen, oh, so oft ist das Kreuz in unserem, in unserem Leben nicht ganz klar sichtbar. Und manchmal müssen wir es suchen. Was ist unser Auftrag? Es ist nicht für jede Zeit im Leben immer der gleiche Auftrag, den du hast. Aber du hast einen göttlichen Kernauftrag. Du hast eine göttliche Bestimmung hier auf dieser Welt, was Gott durch dich in dieser Zeit, in dieser Season, in der du drin lebst, in diesem Ort, wo du lebst, was Gott durch dich und mit dir tun möchte. Und ich möchte dir Mut machen, immer wieder nachzufragen, Jesus, wo ist mein Kreuz und was ist mein Kreuz? Was möchtest du mit mir tun? Was hast du mit mir noch vor? Ich bin 80 Jahre alt. Was möchtest du mit mir noch tun? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin 12-jährig. Was möchtest du mit mir tun? Ich bin 20. Herr, was hast du vor mit meinem Leben? In dieser Zeit, in der ich lebe, was soll ich tun? Lasst uns immer wieder danach suchen. Wo ist es? Was ist es? Und dann sagt er, nehmt es auf euch. Da spricht er von aufheben. Und was passiert, wenn du etwas aufhebst? Das mache ich nicht so. Außer ich habe Rückenschmerzen, aber das ist jetzt vorbei. So. Genau. Wenn ich etwas aufhebe, gehe ich dazu und ich schaue es mal an. Ich betrachte es. Ah, da, hier. Auch wenn es nur Küder ist. So, ah. Ein Blick. Ich schaue es an und dann hebe ich es auf. Und Jesus sagt, das soll unsere tägliche Routine sein in unserem Leben. Warum? Wenn du jeden Tag dir immer wieder neu bewusst wirst, was dein Kreuz ist, was dein Auftrag auf dieser Welt ist, wer du bist und was du tun sollst auf dieser Welt, weißt du, was dann passiert? Du verlierst viel weniger Zeit auf unwichtigen Nebenschauplätzen. Jesus war so fokussiert. Da kamen viele und sagen, hier, da, das. Jesus sagt, nein, so. Sein Auftrag war es nicht, den Heiden zu helfen. Hat das auch zwischendurch gemacht, aber das war nicht sein Hauptauftrag. Gesagt, das war dann der Auftrag der Jünger. Sein Auftrag, er war gesandt zu den Juden. Als Ersten. Sein Auftrag war es nicht, Wein zu machen. Hat es trotzdem auch gemacht, so nebenbei. Aber er hat ganz wenig Zeit auf diesen Nebenschauplätzen verbracht. Und ganz viel Zeit auf seinem Hauptfokus, auf seinem Hauptfeld, wo er berufen war. Und wenn wir jeden Tag neu dieses Kreuz, unser Kreuz, in Augenschein nehmen und anschauen, uns bewusst werden, wozu lebe ich, für was gehe ich, werden wir sehr fokussiert leben. Dann kommen daraus Nachfolger, die am Morgen einkaufen gehen im Bewusstsein, ich bin eine Königstochter und Gott hat mit mir was vor in diesem Dorf. Dann gehst du anders durch dieses Quartier. Dann begegnest du deinen Nachbarn anders. Dann gehst du anders zur Bank oder auf deinen Arbeitsplatz. Dann gehst du anders in den Stall. Egal was du tust, du gehst in eine andere Haltung, weil du in diesem Bewusstsein gehst. Du hast dieses Kreuz schon aufgehoben und du gehst mit diesem Kreuz durch dein Leben. Und es erinnert dich ständig, wozu du eigentlich lebst und was du eigentlich tun sollst. Weil wenn wir das vergessen, dann sind wir im Umlauern. Immer wieder. Ich bin ein furchtbarer Umlauerer. Furchtbar. Und darum hilft mir diese Ermahnung von Jesus. Nimm dein Kreuz auf dich täglich. Immer wieder uns bewusst werden. Und weißt du, was dieses täglich bedeutet? Nicht nur einmal am Tag, sondern es bezeichnet den ganzen Tagesabschnitt von Sonnenauf bis Sonnenuntergang eigentlich. Also in diesem Bewusstsein laufen. Wer bin ich und was soll ich tun? Und ich weiß nicht, ob du weißt, wozu du lebst. Ob du herausgefunden hast, was dein göttlicher Kernauftrag, was dein Kreuz für deine Season, in der du im Moment lebst, eigentlich ist. Wenn das nicht so ist, dann mache ich dir Mut. Fang an, am Hosenbein Gottes zu ziehen. Fang an, den Vater zu bestürmen und sagen, Vater, ich brauche eine Offenbarung. Wozu lebe ich und was soll ich hier tun? Du bist nie berufen, einfach als Lehrer. Sondern Gott beruft dich als Lehrer, etwas zu tun, Fabel. Und dazu braucht er dich gewaltig. Du bist nie berufen, einfach als Landwirt, sondern er hat dich berufen, als Landwirt etwas zu tun. Das Kreuz ist nie der Titel eines Berufes, sondern immer ein Inhalt drin, was Gott etwas tun möchte. Versteht ihr das? Ich glaube schon. Gut. Und weißt du, ich habe viele Zeiten erlebt, ganz spezifisch auch während meiner Zeit im Wirtschaftsstudium, hatte ich oft echt Motivationsprobleme. Ist, glaube ich, auch so ein Studi-Ding, oder? Aber ich bin oft aufgewacht und war lustlos, unmotiviert, gesagt, muss ich gehen, ich gehe nur für das Kreuzli auf der Anwesenheitsliste. Unglaublich, ich habe nur für die Prüfung gelernt, war total unmotiviert, habe nur das Minimum gemacht, habe mich nach Ferien gesehnt. Und weißt du warum? Weil ich das Kreuz aus den Augen verloren habe. Das meint nicht, ich bin verloren gegangen von Jesus, aber ich war mir nicht mehr bewusst, was mein Kreuz ist. Ich habe vergessen, dass Gott mich dorthin gesandt hat mit einem klaren Auftrag. Und hat mich Gott wieder erinnert. Und jedes Mal, wenn Gott mich neu wieder erinnert hat, wozu tue ich das? Warum bin ich hier? Was will er hier tun? Wenn ich diese Vision gekriegt habe, für diesen Zeitabschnitt, in dem ich drin bin, da kam ein neues Feuer, da kam eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung. Und da ging es wieder einfacher, als Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein. Vorher bin ich ein Murrikopf gsi, so ein Bläh. Und plötzlich kannst du wieder ein Vorbild sein. Nicht als Kraft, aber weil etwas in dir brennt. Und vielleicht merkst du es selber, wenn du zur Arbeit gehst, dass du dich wie im Hamsterrädli fühlst, oder? So wiederkehrende, nie endende Arbeit oder Berge, die sich türmen und du wirst nie fertig. Und es raubt dir den Atem und denkst, ah, oh Mann, oh. Ich kenne das auch. Auch als Pastor hat man diese Hamsterrädli. Diese Berge, die sich türmen. Und weißt du, was mein Ausgang aus diesen Dingen ist? Ist immer wieder dieser Fokus aufs Kreuz. Was willst du tun, Jesus? Wozu sind wir da? Jeder nehme sein Kreuz auf sich täglich. Ich glaube, das ist so wichtig. So wichtig. Und das ist das einzige tägliche Gebot von Jesus, das ich gefunden habe in der Bibel. Es gibt viele Anweisungen, viele tägliche Verheißungen, aber das ist das einzige tägliche Gebot. Wenn du nachfolgen willst, musst du täglich dein Kreuz aufheben. Was würde passieren, wenn wir alle zusammen während einem Jahr nicht nur jeden Morgen, sondern dreimal täglich, sagen wir. Uns dreimal täglich, morgens, mittags und abends, bewusst werden, wer wir sind und was Gott durch uns tun will. Und Gott darauf eine Antwort geben. Wir beginnen, das täglich zu praktizieren, täglich unser Kreuz aufheben, täglich diesen Blick darauf richten, was hat Gott über mich gesagt, wer ich bin und was ich tun soll. Was gibt er mir für Anweisungen für den heutigen Tag oder für diese Zeit? Und warum stehe ich hier? Warum bin ich hier? Was will er tun? Und dann gehen wir in den Tag. Was würde da passieren? Wie würde Frutigen nach einem Jahr aussehen? Lasst uns das einfach noch mehr versuchen. Der dritte Punkt, dann sagt er zum Abschluss, sagt er, und er folge mir. Dieses Wort, das Akoluteo, heißt eigentlich wie mit jemandem auf dem gleichen Weg gehen. Einen gleichen Weg beschreiten wie jemand anders. Und das heißt nicht nur, Jesus ging mal diese Richtung, ich gehe jetzt auch in diese Richtung, sondern es heißt zuallererst, jemanden auf diesem Weg begleiten. Also Nachfolge hat ganz, ganz viel mit Intimität zu tun. Hat ganz viel zu tun, mit Jesus zu spazieren, mit Jesus zu laufen, mit Jesus unterwegs zu sein. Zu wissen, diese Verheißung aus Apostelgeschichte, diese Verheißung aus Matthäus 28, diese Verheißung, ich werde immer mit euch sein, das ist eine Realität und wir sind mit diesem Jesus unterwegs. Und wenn wir Nachfolger sein wollen, wenn wir Zeugen sein wollen, wenn wir diese Kraft Gottes freisetzen wollen in unserem Alltag, dann hat es damit zu tun, dass wir wieder die Hand Jesu nehmen und mit ihm unterwegs sind im Alltag. Ganz simpel. Auf seine Impulse reagieren. Beim Einkaufen mit Nachbarn, im Umgang mit Menschen, auf seine Impulse reagieren, wenn er dir eine Eingebung gibt, das tun, wenn er sagt, halt mal an, dass wir anhalten, wenn er sagt, hör mal zu, dass wir zuhören, auf diese Impulse reagieren und lernen, mit ihm unterwegs sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist drin, dass das gleichen Weg gehen heißt auch ihn imitieren. Das gleiche tun. Was hat er bei Kranken gemacht? Hat er eine gute Besserung ausgesprochen? Er hat angehalten, hat sich Zeit genommen und ihnen Heilung zugesprochen. Wer mir nachfolgen will, der folgt ihm auch in seinem Tun. Lasst uns mutig sein, wenn wir Menschen begegnen, die krank sind. Lasst uns mutig sein, wenn wir Menschen begegnen, die sich verletzt sind. Lasst uns mutig sein, wenn wir Menschen begegnen, die getrieben sind von Angst, von Unsicherheit, von Schwierigkeiten, dass wir da reinstehen, anhalten für diese Menschen, so stop for the one, sagen, ich nehme mir Zeit für dich. Und ich habe was für dich. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Lasst uns mutig sein da drin. Und das Dritte ist, auf den gleichen Weg gehen, heißt auch ihm ähnlich werden. In seiner Gestalt, im Charakter, im Leben, in der Liebe zu Menschen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es eh verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert oder hingibt oder zurückstellt, der wird es wirklich retten. Das Ziel von uns ist nicht einfach mal in den Himmel zu kommen, Freunde. Das haben wir schon erreicht. Das Ziel ist jetzt mit Jesus auf dem gleichen Weg zu gehen. Das Ziel ist, ganz viele Menschen mitzunehmen. Das Ziel ist, eine Region zu erreichen. Das Ziel ist, ein Land zu transformieren. Wir haben einen Auftrag als Nachfolger Jesu, an Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte gern dafür beten, dass der Heilige Geist uns befähigt, immer wieder neu diesen Hunger weckt in unserem Leben. Ich möchte auch beten, ich glaube, dass einige hier sind, die ganz viel religiösen Druck empfinden jetzt, auch so denken, ah, hätte ich doch und ich müsste mehr und ich sollte mehr, dass ganz viel Verdammnis und Anklage da ist. Und ich möchte beten, dass das auch wegbricht, weil so werden wir nie gute Nachfolger. Sind wir Getriebene. Und ich glaube, wir brauchen ganz viel Freiheit, dass wir Jesus wirklich nachfolgen wollen. Ich habe noch so empfunden, auch, dass jemand noch da ist, der am rechten Oberschenkel, ich glaube im Knochen oder im Muskel, keine Ahnung, irgendwo verletzt ist oder Schmerzen hat. Und glaube, dass Jesus da eingreifen will. Habe auch gesehen, dass eine Person da ist, du hast so ein Bild gesehen, eine Person, die wie von Disteln wie so überwuchert wird. Und Jesus hat dieses Bild mit den Disteln ja gebraucht als Sorgen des Alltags. Und ich glaube, dass jemand da ist, der kaum Ruhe findet, der irgendwie ständig wie vom Alltag wie überrannt wird und ständig wie vom Alltag getrieben wird. Und ich glaube, dass Jesus heute ganz viele Disteln ausreißt und ein bisschen jättet in deinem Leben und einfach neuen Frieden freisetzen will in deinem Leben. Und dann habe ich noch eine Person gesehen, die sehr frei gewirkt hat, aber an einem Fuß oder an einem Punkt noch wie angebunden war. Da war ein Strick, der dich zurückgebunden hat. Und du bist gerannt und du bist gesprungen, aber du bist immer am gleichen Ort geblieben und nicht weggekommen, weil da etwas ist, das dich zurückhält, das wie bindet und zurückhält. Und ich glaube, dass Jesus heute kommt und das einfach durchschneidet und neue Freiheit freisetzen will. Kann die Band schon mal hochkommen und spielen, dann möchte ich gerne einfach beten. Und dann wird Pasco uns dann in die Zeit vom Abendmahl führen. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, wo wir dann Gebet in Anspruch nehmen können, füreinander beten. Da sind sicher auch Leute da, die dir Gebet anbieten, wo wir das empfangen wollen, was Gott für heute Morgen vorbereitet hat. Und Jesus, ich danke dir, dürfen wir vor dich kommen. Ich danke dir, dass du nicht sagst, wir müssen dir nachfolgen, sonst droht was, sondern du lädst uns ein, als deine Kinder, die deine Liebe geschmeckt haben, anderen dasselbe zugänglich zu machen. Und ich bete als erstes, dass wir immer wieder neu überwältigt werden von deiner Liebe, dass wir gar nicht fragen, warum sollte ich das oder muss ich das jetzt? Sodass in unserem Herzen diese Sehnsucht geweckt wird, dir nachzufolgen. Und da bete ich dich um Gelingen für diese drei Punkte. Für mich selber, Herr, du siehst, wie ich ein Mensch bin in der heutigen Zeit und wie schwer dass es mir immer wieder fehlt, mich selber zu verleugnen und zurückzustellen. Ich danke dir für die Gnade, die du uns gibst, uns einfach totzustellen. Gegenüber diesen Dingen, wo wir wissen, dass sie nicht gut sind, auf die wir gar nicht eingehen sollen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du uns hilfst, unser Kreuz herauszufinden, aufzunehmen und fokussiert zu laufen in unserem Leben, in deinem Auftrag zu gehen und uns nicht mit 5%, nicht mit 20%, nicht mit 80% zufrieden zu geben, sondern wir wollen das Ganze von dir. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dir nahe zu sein, auf deinem Weg zu gehen, Jesus. So bete ich, dass du jetzt einfach Menschen berührst hier. Bete, dass du Menschen berufst. Ich glaube auch, dass Menschen da sind, wo Gott mit dir schon einige Zeit deinen Weg machen ist, wo du merkst, es ist deine Zeit für Veränderung. Ich weiß nicht, ob es Mission ist, aber ich spüre so wie ein großer Wechsel, der da kommt in deinem Leben. Ich glaube, dass Menschen auch Gott ruft in missionarische Einsätze, jetzt in diesem Moment. Wo Gott dich vielleicht auch erinnert, was du mal tun wolltest und dann vergessen hast zu tun. Danke, Jesus, dass du es immer wieder nach vorne holst. Und ich bete auch, dass du jetzt in dieser Zeit auch dann mit dem Abendmahl dann kommst und einfach heilend, freiend, freisetzend wirkst, Jesus. Es sind auch Leute da, die haben in der letzten Zeit versucht, sich Zeit zu nehmen für diesen Jesus. Und deine Zeit war so angegriffen. Da ging das Telefon, Haustür geklingelt oder die Kinder sind gekommen. Und ich spreche diese Zeit einfach Schutz aus. Jesus, danke, dass du uns auch Gnade schenkst, dass wir uns diese Zeit nehmen können, um dir nahe zu sein. Dass wir tiefe Begegnungen haben mit dir. Mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, deiner Person, deinem Namen Jesus.